Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Und bei uns geht's heute hoch hinaus. Bis zu 200 Meter hoch kann ein modernes Windrad sein. Doch von denen gibt's nur wenige, denn der Ausbau an Land in der Windkraft, der stockt gewaltig. Über die Hintergründe später mehr. Außerdem der Internationale Astronautenkongress in Washington zeigt, die Raumfahrt wird immer privatwirtschaftlicher. Wir starten aber mit hohen Mieten. Der Berliner Senat hat den umstrittenen Mietendeckel beschlossen. Die größte Vermieterin der Stadt heißt Deutsche Wohnen. Geraten also börsennotierte Wohnungsunternehmen durch die politische Lage unter Druck? Das klären wir jetzt in unserem Börsengespräch. Und dazu begrüße ich Claudia Werle in Frankfurt. Ja, wie sieht man das bei Ihnen?
Ja, also wirklich 5 Jahre lang sollen die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin eingefroren werden. Von 2022 an soll es Vermietern dann möglich sein, einen Inflationsaufschlag von 1,3% zu erheben. Die Idee, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, Hintergrund ist, dass in Berlin die Mieten in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen sind als in vielen anderen Städten. Gleichzeitig ist Berlin eine typische Mieterstadt. Mehr als 80% der Bewohner leben nicht in einer eigenen Immobilie. Ja, und viele Berliner haben im Vergleich zu anderen Großstädtern noch weniger Geld zur Verfügung. Neben mir sitzt Stefan Metropoulos von der Helaba. Er ist Immobilienspezialist, Immobilienanalyst. Herr Metropoulos, ist das Ihrer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, das kann man leider nicht sagen. Die sehr restriktiven Eingriffe in den Preismechanismus in Berlin werden nicht dazu führen, dass auch nur eine einzige Wohnung neu gebaut wird. Die Nachfrage am Wohnungsmarkt ist weiterhin sehr, sehr hoch. Die Stadt Berlin wächst und ist attraktiv für viele Menschen. Und wenn man eben hier die Attraktivität einer Berliner Wohnung als Investment in dieser Weise einschränkt, dann wird eher weniger gebaut werden und die Schere zwischen Angebot und Nachfrage bleibt groß. Für Leute, die eine Wohnung suchen, wird es dadurch noch schwieriger.
Ja, was könnten dann die unmittelbaren Folgen sein? Gibt es noch weiteres, was Sie befürchten?
Ja, das eine sind natürlich die Mieter. Die Bestandsmieter profitieren, weil sie weniger Steigerungen erfahren werden oder gar keine. Leute, die eine Wohnung suchen, haben ein großes Problem, müssen sich vermutlich woanders umgucken. Aber man muss auch auf die Investmentseite gucken. Nicht alle Wohnungen sind im Besitz von großen börsennotierten Wohnungsgesellschaften. Die absolute Mehrzahl der Wohnungen ist im Besitz von Privatleuten, die eben eine Wohnung als Altersvorsorge suchen. Und ja, das geht dann nicht mehr auf, wenn jetzt die Preise sinken oder die Mieteinnahmen nicht mehr steigen, wie man das geplant hat, wird man sich vielleicht von diesem Investment verabschieden.
Könnte denn das Berliner Modell, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, Vorbild für andere Städte werden?
Also ein Vorbild sollte es nicht sein, aber wir haben durchaus in anderen Großstädten ja eine ähnliche Problematik am Wohnungsmarkt und deshalb auch Bestrebungen, hier Eingriffe zur Begrenzung des Mieteneinstiegs vorzunehmen.
Vonovia, Deutsche Wohnen, TAG Immobilien, LEG Immobilien, die Liste der an der Börse notierten Unternehmen ist wirklich lang. Wie sehr sind Sie denn von dem Mietendeckel betroffen in Berlin?
Also solange das Ganze auf Berlin beschränkt bleibt, wird es die wenigsten börsennotierten Immobilienunternehmen betreffen. Deutsche Wohnen ist sicherlich am meisten betroffen. Mehr als die Hälfte ihres Portfolios befindet sich in Berlin. Schon beim zweiten großen Kandidaten der Vonovia, ein DAX-Wert, befinden sich, glaube ich, nur ein Zehntel der Wohnungen in Berlin. Also das Unternehmen ist weitaus weniger betroffen. Andere börsennotierten Wohnungsgesellschaften haben andere Schwerpunkte in Westdeutschland, im Nordrhein-Westfalen. Das sehen Sie auch am Aktienkurs, der hier weitaus weniger oder gar nicht reagiert hat.
Bezahlbares Wohnen, das ist wichtig. Ihre Vorschläge, wie kann das denn gewährleistet werden?
Ja, letzten Endes hilft es nur mehr zu bauen. Das ist die eine Lösung durch die Ausweisung von Bauland, durch schnellere Genehmigungsprozesse, aber auch durch günstigeres Bauen. Sicher kann der soziale Wohnungsbau hier auch eine gewisse Rolle spielen. Entscheidend ist aber auch die Probleme, die Wohnungsknappheit in den großen Ballungszentren kann nicht in den Innenstädten alleine gelöst werden, sondern nur gemeinsam mit dem Umland. Dazu braucht es eben eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur und bessere digitale Versorgung im Umland, dass die Leute eben auch sich dort gerne nach Wohnraum, der dort günstiger ist, umsehen.
Und mit einer neuen Technik, mit steigenden Speicherkapazitäten ist Arbeiten von zu Hause aus, auch wenn es nicht direkt in der Innenstadt ist, ja durchaus möglich. Das war Stefan Metropoulos von der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen. Und noch ein kurzer Blick auf die Kurse. Vonovia, die Papiere im DAX mehr als 1% im Plus. Deutsche Wohnen, TAG Immobilien, da sehen wir ein leichtes Plus. Und LEG Immobilien sind leicht im Minus.
Ja, danke für die Einordnungen hier aus dem Kölner Studio zu den Wohnungsunternehmen und zum Wohnungsbau. Ist sonst, Frau Werle, weiter der Brexit das beherrschende Thema?
Ja, das kann man so sagen. Am 31. Oktober soll es soweit sein, also Donnerstag kommender Woche. Und noch immer ist unklar, was an diesem Tag passieren wird. Premierminister Johnson will Großbritannien aus der EU führen, stellt jetzt sein entsprechendes Gesetzespaket zur Abstimmung. Da soll es heute Abend noch Einzelheiten kommen, aber man weiß es nicht. Hier an der Börse herrscht oft das Prinzip Hoffnung. Der DAX heute jedenfalls ohne klaren Trend. Momentan steht der 21 Punkte höher bei 12.769 Punkten.
Stark gewichtet im DAX ist der Chemieriese BASF. Der hat am Abend angekündigt, seinen Vorstand zu verkleinern. Warum das?
Ja, es geht. Der Vorstand soll künftig von 7 auf 6 Mitglieder verkleinert werden. Das ist Teil der laufenden Umstrukturierungsmaßnahmen. Das ist auch nicht die einzige Maßnahme, die geplant ist. Die Bauchemiesparte beispielsweise soll bis zum Ende des Jahres verkauft werden. Es gibt ein Sparprogramm, das bereits vor vielen Monaten beschlossen worden ist. Ja, und dieses Sparprogramm soll halt immer weniger Wirkung zeigen. Also im Sinne von, dass weniger Kosten anfallen. BASF-Aktien sind heute leicht im Minus.
Fresenius Medical Care ist heute weiter stark unter Druck. Liegt das nach wie vor an den Bestechungsvorwürfen gegen den Konzern?
Ja, unter anderem. Es hat ja angeblich hatte Schmiergeldzahlungen gegeben. In zahlreichen Ländern wird ermittelt, jetzt auch in Deutschland. In den USA hat sich Fresenius mit den Behörden schon außergerichtlich geeinigt. Heute nun gab es noch einen skeptischen Analystenkommentar. Die Prognose des Unternehmens für das Gesamtjahr sei herausfordernd. Möglicherweise müsse die Prognose revidiert werden. Die Aktien von Fresenius Medical Care 6% im Minus.
Und wie entwickeln sich der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro wird mit $1,1136 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,36 auf minus 0,38% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen aktuell $1,486,21 gezahlt werden.
Die Börseninformationen kamen heute von Claudia Werle. Danke nach Frankfurt. Es ist ein Trend, der seit rund 1,5 Jahren einfach nicht zu stoppen ist. Der Ausbau der Windenergie ist an Land beinahe zum Erliegen gekommen. Das zeichnet sich schon seit Monaten ab. Jetzt bestätigt eine weitere Analyse der Fachagentur Windenergie diese Entwicklung. Die Gründe dafür liegen teils Jahre zurück und sind offenbar schwierig zu beheben. Wichtig ist das, weil die Windenergie von den Erneuerbaren bisher die größten Strommengen stellt. Barbara Schmidt-Matern über eine Branchenkrise ohne Aussicht auf Besserung.
Ganze 7 Jahre ist es her, dass alle Hoffnungen der Windenergiebranche auf Peter Altmaier ruhten. Heute wird ihm vorgeworfen, genau diese Wende auszubremsen bzw. zu untätig zu sein.
Zu Zeiten, wo wir eigentlich alle darüber sprechen, dass wir die Klimaschutzbemühungen erhöhen müssen, um das Pariser Abkommen zu erfüllen, da braucht es eben auch einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien.
Sagt Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Peter Altmaier ist als Wirtschaftsminister jetzt weiterhin für die Erneuerbaren zuständig, doch die Zahlen sind mau. Neue Berechnungen der Fachagentur Windenergie bestätigen den Abwärtstrend. Dieser gemeinnützige Verein, in dem Bund, Länder, Kommunalverbände, aber auch Unternehmen und Umweltverbände Mitglied sind, spricht von einer prekären Entwicklung. In Berlin, Bremen, Hamburg und im Saarland wurde in diesem Jahr bisher kein einziges neues Windrad aufgestellt. 36 Anlagen waren es immerhin in Niedersachsen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und dem Schlusslicht Bayern. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit.
Alarmierend ist, dass auch die Baugenehmigungen um 90% zurückgegangen sind. Die wesentlichen Gründe dafür sind schleppende Genehmigungsverfahren, zu wenige Genehmigungen in den Bundesländern und an verschiedenen Stellen auch nicht ausreichend bereitgestellte Flächen.
Das Problem wird noch verschärft durch die neuen Klimagesetze der Bundesregierung. Demnach müssen Windräder künftig mindestens 1000 Meter entfernt vom nächsten Wohngebiet stehen. Dadurch aber dürfte sich die Anzahl möglicher Flächen eher verringern. Und bestehende Anlagen, die zu nah an einer Wohnsiedlung stehen, dürfen dann nicht mehr erneuert werden. Auch zahlreiche Klagen bundesweit verzögern den Ausbau zusätzlich. Um gegenzusteuern, hatte Peter Altmaier Anfang September einen sogenannten Windgipfel einberufen. Doch bis die geplanten Maßnahmen wirken, unter anderem der Abbau lähmender Bürokratie, wird viel Zeit ins Land ziehen, meint Grünen-Politikerin Verlinden.
Das wird auf jeden Fall Zeit brauchen, zumal auch manches davon eher kontraproduktiv sein wird. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Herr Altmaier plant, pauschale Abstände von Windanlagen zur Bebauung vorzusehen, und zwar von 1000 Metern. Und die Umweltministerin Frau Schulze hat selbst gesagt, mit so einem Mindestabstand werden wir deutlich weniger Windenergie in Deutschland bauen können, um die Klimaschutzszenarien zu realisieren.
Laut Fachagentur Windenergie liegt die Zahl neuer Windkraftanlagen in diesem Jahr um 82% unter dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018. Bei der Solarenergie sei die Lage übrigens ähnlich dramatisch, sagt Julia Verlinden.
Viele Investoren möchten günstigen Solarstrom für um die 5 Cent pro Kilowattstunde erzeugen, haben sich beworben bei der letzten Ausschreibung, und 3/4 von denen sind nicht zum Zuge gekommen. Das heißt, die Bundesregierung blockiert mutwillig Investitionen, also Akteure, die sagen, wir möchten günstige und klimafreundliche Energie produzieren, und die dürfen das nicht, weil sie zu viele sind, die investieren wollen. Dann fällt einem dazu echt nichts mehr ein.
Nach dem Niedergang der Solarbranche droht jetzt auch immer mehr Windanlagenbauern die Insolvenz und damit der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze.
Barbara Schmidt-Matern berichtete, und wir bleiben im deutschen Stromnetz. Nach 3 beinahe Blackouts im Juni hat die Bundesnetzagentur Verfahren gegen 6 Stromunternehmen eingeleitet. Christian Avital dazu.
Die Bundesnetzagentur geht dem Anfangsverdacht nach, dass 6 deutsche Stromproduzenten und Händler ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, für ausreichend Energie im Netz zu sorgen. Im Juni war es deshalb an gleich 3 Tagen zu einer starken Unterspeisung im deutschen Stromnetz gekommen. In einer Art Kettenreaktion sank dadurch die Stromfrequenz im gesamten europäischen Verbundnetz. Nur weil die Netzbetreiber selbst eingegriffen und Strom aus dem Ausland in das Netz eingespeist haben, war es nicht zu einem flächendeckenden Blackout gekommen. Die Bonner Behörde betonte, dass der Betrieb des Stromnetzes einen ständigen Ausgleich zwischen Stromverbrauch und Stromentnahme voraussetzt. Und dafür müssen die sogenannten Bilanzkreisverantwortlichen alle 15 Minuten sorgen. Tun sie das nicht, besteht die Gefahr eines Stromausfalls. Genau dieser Pflichtverletzung geht die Bundesnetzagentur jetzt nach. Die 6 angezeigten Produzenten und Händler wurden bereits um eine Stellungnahme gebeten. Bei einem wiederholten Verstoß droht ihnen der Ausschluss aus dem deutschen Strommarkt.
Christian Avital berichtete. Zahlt ein Händler bei Amazon oder eBay keine Umsatzsteuer, dann haftet der jeweilige Marktplatzbetreiber dafür. Diese gesetzliche Regelung gilt seit Jahresanfang und ruft jetzt die EU-Kommission auf den Plan. Und damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Kommission hat bereits Anfang des Monats ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte die Behörde unserem Studio in Brüssel. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Mit dem Gesetz zur Umsatzsteuerhaftung werde der freie Warenhandel in der EU auf Online-Marktplätzen unzulässig beschränkt. Das Gesetz zielte vor allem auf chinesische Händler. Beim zuständigen Finanzamt Neukölln sind inzwischen gut 26.000 Händler aus China, Macau, Taiwan und Hongkong registriert. Vor dem Gesetz waren es weniger als 1.000. Das Umsatzsteueraufkommen hat sich dadurch zudem deutlich erhöht. Die Senatsverwaltung in Berlin erklärte auf Deutschlandfunk-Anfrage, bis August wurden 144 Millionen Euro an Umsatzsteuer eingenommen. Das sind schon jetzt 50 Millionen Euro mehr als im gesamten Jahr davor. Deutschland muss mehr tun, um Bürokratie abzubauen. Das fordert der Nationale Normkontrollrat in seinem Jahresbericht. Vor allem bei der digitalen Verwaltung sei Deutschland weit zurück, so das Beratergremium. Immerhin bis Ende 2022 sollen 500 Dienste der öffentlichen Verwaltung digitalisiert werden. Der Vorsitzende des Normkontrollrats, Johannes Ludewig, fordert dafür einheitliche Standards.
Macht das jetzt jeder für sich, jedes Bundesland für sich oder sogar noch einzelne Kommunen? Oder wie wird das jetzt praktisch so gemacht, dass das effizient ist und nachher auch zusammenpasst? Ja?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Bundesbankvorschlag für ein höheres Renteneintrittsalter zurückgewiesen. Bereits die Rente mit 67 sei ein Fehler gewesen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schon heute würden viele Beschäftigte nicht das gesetzliche Rentenalter erreichen, weil sie krank seien oder vorher arbeitslos würden.
Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, danke. Die Weiten des Weltraums faszinieren Menschen seit jeher. Das gilt vom kleinen Kind bis zum Industrieboss. Letzterer hat dabei vielleicht nicht nur Sterne, sondern auch Eurozeichen in den Augen. So ist wohl der Wunsch des Bundesverbands der deutschen Industrie nach einem Weltraumbahnhof in der Bundesrepublik zu interpretieren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das prüfen, aber macht das überhaupt Sinn? Nicht wirklich, sagte der frühere Astronaut Thomas Reiter dem SWR, und er beschrieb, was passiert, wenn man einen Satelliten in die Umlaufbahn über dem Äquator bringen will.
Dann muss man diese Raketen Richtung Osten starten und da kommt dann ja meistens die Unterstufe, nachdem sie ausgebrannt ist, wieder zurückgefallen. Also das kann ich mir nun schwer vorstellen. Ist natürlich als ein Land, das wirklich im Herzen von Europa liegt, von daher aus geografischen Gesichtspunkten nicht ganz so optimal.
Der frühere Astronaut Thomas Reiter zur Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs. Sicher ist, die Raumfahrt wandelt sich. Ist sie in den letzten Jahrzehnten oft durch staatliche Programme vorangetrieben worden, sind mittlerweile viele Privatunternehmen auf dem Markt. Und geht es nach der amerikanischen Weltraumagentur NASA, dann bleibt das auch so. Das berichtet uns jetzt Arthur Landwehr von der Internationalen Astronautenkonferenz in Washington.
Die Raumfahrt, da ist sich NASA-Chef Jim Bridenstine sicher, wird zu einer Milliardenindustrie. Nicht, weil die Raumfahrtagentur so viele Raumschiffe bestellen würde, sondern weil zukünftig Dutzende Unternehmen im All und auf dem Mond arbeiten werden. Werkstoffe aus der Schwerelosigkeit, neue Pflanzenzüchtungen für die Landwirtschaft, Medikamente. Die Kosten für Raumfahrt sollen fallen und die Vermarktung dieser Produkte auf der Erde wird profitabel. Satelliten zu transportieren, ist es schon heute. Aber auch die NASA ändert ihren Ansatz, will bewusst zum Kunden einer privaten Raumfahrtindustrie werden. Nicht sie entwickelt Raumschiffe oder Forschungssatelliten, sondern die Industrie bietet an. So konkurrieren beim Astronautenkongress in Washington schon drei Unternehmen mit Modellen eines zukünftigen Mondlandefahrzeugs. Die NASA muss nur bestellen. Damit würde sie, so Bridenstine, schneller und effizienter. Und internationale Kooperation wird ebenso selbstverständlich wie privat-öffentliche Partnerschaft. Beim Raumschiff, das in 5 Jahren dauerhaft als Pendlerbahnhof um den Mond kreisen wird, soll alles öffentlich sein. Die Technik, Kommunikation, Normen, zugänglich im Internet, als offenes System, sodass eines Tages jeder mit eigenen Raumschiffen andocken kann, um auf dem Mond zu arbeiten.
Information von Arthur Landwehr aus Washington. Das jüngste EU-Mitglied Kroatien hat ein Problem. Dem Land an der Adria fehlen zunehmend die Fachkräfte. Hintergrund ist unter anderem, dass speziell junge und gut ausgebildete Menschen auswandern, viele nach Deutschland. Das machte den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Altmaier gestern zur heiklen Angelegenheit. Schließlich kann der gegen die qualifizierten Einwanderer schlecht etwas sagen. Franka Wels mit Beobachtungen aus Zagreb.
Die Abwanderung aus Kroatien verursacht einen Teufelskreis, meint Unternehmer und einstiger Präsident der deutsch-kroatischen Handelskammer Nikola Adamovic.
Wenn Sie in einem Dorf, in einem kleinen Dorf irgendwann keine Kinder mehr haben, dann gibt es da auch keinen Kindergarten mehr. Wenn es keinen Kindergarten gibt, dann kommen auch keine Familien mehr dorthin. Wenn es keine Familien gibt, machen die Geschäfte zu. Wenn es keine Geschäfte gibt, gibt es keine Arbeitsplätze mehr. Also das ist so ein Teufelskreis, der sehr schwer zurückzudrehen ist.
Adamovic ist ein sogenannter Rückkehrer der zweiten Generation. Der Vater Kroate, die Mutter Deutsche. Seit 2006 war er zunächst im Bankwesen tätig und widmet sich seit nunmehr 3 Jahren komplett der Forstwirtschaft.
Wir haben als Familie hier Wald gehabt bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Er ist enteignet worden und ist dann auf sehr mühsamen sozusagen Restitutionsprozesswege wieder in die Familie gekommen. Und um diesen Wald kümmere ich mich.
Mehrere Firmen wie ein Sägewerk sind daraus entstanden. Die meisten davon in Slawonien im Nordosten Kroatiens. Diese Region ist besonders stark von der Abwanderung betroffen. 2018 haben nach Angaben des kroatischen Statistikamtes insgesamt knapp 40.000 Menschen das Land verlassen. Gut die Hälfte davon in Richtung Deutschland. Offiziell leben in Kroatien noch gut 4 Millionen Menschen. Diese Zahlen kennt natürlich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, als er gemeinsam mit seinem kroatischen Amtskollegen Darko Horvat in der Hauptstadt Zagreb vor die Presse tritt.
Wir haben in der Europäischen Union Freizügigkeit, das heißt junge Menschen entscheiden selbst darüber, in welchem EU-Land sie arbeiten möchten.
Kroatische Arbeitskräfte seien gefragt, weil sie fleißig, kompetent und qualifiziert seien, so Altmaier. Der im Übrigen in nicht ganz unheikler Mission unterwegs ist, erklärt Nikola Adamovic.
Es ist eine starke Gratwanderung aus deutscher Sicht. nicht den Eindruck zu vermitteln und auch tatsächlich nicht so zu agieren, dass man wirklich nur hier ist, um Arbeitskräfte abzuschöpfen und nach Deutschland zu bringen.
Diesen Eindruck will Altmaier offenkundig nicht erwecken. Natürlich brauche auch die kroatische Wirtschaft Fachkräfte. Deshalb arbeite Deutschland ja mit der kroatischen Wirtschaft zusammen, um die Ausbildungsmöglichkeiten im Land zu verbessern. Der kroatische Wirtschaftsminister Horvat weiß diese Unterstützung zu schätzen.
Es gibt eine Konkurrenz in der Wirtschaft und das ist unsere Aufgabe, Investoren in das Land zu bekommen, die attraktive Arbeitsplätze schaffen werden, die dann interessant sind für junge Leute, die derzeit in die Welt ziehen. In dem Moment, wo wir solche hochwertigen Arbeitsplätze auch in unserem Lande haben werden, wird gewiss ein Teil der jungen Leute, die jetzt das Land verlassen oder auswandern, in Kroatien bleiben.
Kroatische Arbeitgeber wie Nikola Adamovic tun sich weiterhin schwer damit, Mitarbeiter zu finden. Aber womöglich könnte ein Silberstreif am Horizont in Sicht sein. Denn, zumindest in der Region Slawonien, kämen offenbar die ersten Auswanderer bereits zurück.
Das gleicht wohl so ein bisschen dem polnischen Beispiel, wo auch nach 6 Jahren ungefähr nach EU-Beitritt einige Leute wieder zurückgekommen sind, die festgestellt haben, dass es so einfach eben auch nicht ist, woanders hinzugehen und dort zu reüssieren.
Aus Südosteuropa der Bericht von Franka Wels. In unserer Wirtschaftspresseschau beschäftigen sich die Kommentatoren vor allem mit dem Vorschlag der Bundesbank, das Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2070 auf 69 Jahre und 4 Monate zu erhöhen, um das Rentenniveau zu halten.
Mit fast 70 noch ins Büro? Das mag ja gehen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Aber mit fast 70 Jahren noch auf den Bau oder auf die Pflegestation? Das wird in den allermeisten Fällen nicht gehen. Schon diese Beispiele zeigen, der Streit ums richtige Rentenalter ist komplex. Unbestritten steht die gesetzliche Rentenversicherung vor einer gigantischen finanziellen Herausforderung. Will man niemanden überfordern bzw. im Stich lassen, werden wohl alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um die Rentenkassen zu stabilisieren. Allein aufs Rentenalter darf sich die Politik nicht fokussieren. Nach Ansicht der Nürnberger Nachrichten ist der Vorschlag keine Panikmache, sondern die stimmige Antwort auf zentrale Herausforderungen. Das zeitnahe Ausscheiden der Babyboomer aus dem Beruf und die höhere Lebenserwartung. Ob die Rechnung der Banker aufgeht, sei dahingestellt. Denn wenn es um Wählerstimmen geht, blickt die Politik gern auf die Rentenkasse. Allerdings nicht immer zum Wohle derer, die noch lange in sie einzahlen müssen. Unfug bleibt Unfug, auch wenn ihn die Bundesbank vorbringt, findet dagegen die Badische Zeitung aus Freiburg. Niemand kann sicher sagen, wie sich die Lebenserwartung in den nächsten 50 Jahren entwickelt. Da ist es fast komisch, wenn die Bundesbank meint, heute auf den Monat genau zu wissen, was dann das richtige Rentenalter wäre. Fest steht dagegen, die Anhebung des Rentenalters mindert den Beitrag der Arbeitnehmer längst nicht so stark, wie manche sich das vorstellen. Denn wenn mehr Leute länger im Erwerbsleben bleiben, erlangen sie auch höhere Rentenanwartschaften. Zum Schluss noch kurz zum Berliner Mietendeckel. Die Stuttgarter Nachrichten notieren: Ja, es ist richtig. Es muss dringend etwas geschehen gegen den Mietenirrsinn in den deutschen Ballungsräumen. Und nirgendwo in der Republik sind in den vergangenen Jahren die Mieten so schnell gestiegen wie in Berlin. Der Mietendeckel ist aber kein geeignetes Mittel, um den heiß gelaufenen Wohnungsmarkt abzukühlen. Man muss den Berliner Koalitionären nicht gleich die Rückkehr zum Sozialismus vorwerfen. Aber Rot-Rot-Grün scheint wirklich zu glauben, dass sich grundlegende Mechanismen des Marktes mal eben per Landesgesetz ausschalten ließen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet Wirtschaft am Mittag. Aber nicht ohne, dass ich Ihnen noch eine frische Meldung aus der Autobranche nachreiche. Der Zulieferer Continental hat eine Gewinnwarnung herausgegeben, gerade eben. Conti muss im 3. Quartal ganze 2,5 Milliarden Euro abschreiben. Hintergrund ist die abflauende Konjunktur in der Branche. Das war's also von der Wirtschaft heute Mittag. Silke Hane sagt Tschüss, schönen Tag noch.